Ja, auch von meiner Seite möchte ich euch ganz herzlich begrüßen im Namen des Herrn. Ich freue mich, dass wir alle hier sind, hier sein dürfen. Und ja, wir sind hier heute aus unterschiedlichen Gegenden zusammengekommen. Wir sind unterschiedlich hierher gefahren. Und bei uns ist es so, wir fahren da vorbei, wo das Einkaufszentrum ist. Und einige von euch auch. Und gegenüber befindet sich ein Fußballplatz. Und jedes Mal, wenn ich vorbeifahre, sehe ich die Männer, wie die da schon bereitstehen. Und manchmal regnet es und denke ich, heute werden die doch bestimmt nicht dort sein. Und dann sind sie wieder dort. Und heute Morgen bei dem ganzen Schnee, ich war mir so sicher, aber heute sind sie nicht dort. Und wieder stehen die da. Das ist ihre Leidenschaft. Und ich wünschte, dass, wenn wir hier zusammengekommen wären oder sind, nicht aus Gewohnheit, sondern weil der Herr unsere Leidenschaft ist. Und darum wollen wir auch heute uns wieder mit seinem Wort beschäftigen. Ich habe die Botschaft überschrieben mit den Worten: der Platz auf der Fensterbank. Und wir haben im Wort Gottes manche Männer und Frauen beschrieben, die am Fenster saßen. Ich denke da zum Beispiel an Daniel, der am Fenster betete. Aber heute soll heißen die Überschrift: der Platz auf der Fensterbank, oder anders ausgesprochen, im Fenster sitzen. Ich weiß nicht, hat jemand vielleicht eine Idee, um was für einen Abschnitt oder um was für eine Bibelstelle es heute gehen könnte, was wir lesen könnten? Ganz genau, ja. Also wir schlagen auf jeden Fall Apostelgeschichte auf, Kapitel 20. Und dort will ich die Verse 6 bis 12 lesen. Und da ist es so: wir aber fuhren nach den Tagen der ungesäuerten Brote von Philippi ab und kamen in 5 Tagen zu ihnen nach Troas, wo wir uns 7 Tage aufhielten. Am ersten Tag der Woche aber, als die Jünger versammelt waren, um das Brot zu brechen, unterredete sich Paulus mit ihnen, da er am folgenden Tag abreisen wollte, und er dehnte die Rede bis Mitternacht aus. Es waren aber zahlreiche Lampen in dem Obersaal, wo sie versammelt waren. Und ein junger Mann namens Eutychus saß am Fenster, der sank in einen tiefen Schlaf. Während Paulus weiter redete, fiel er vom Schlaf überwältigt vom 3. Stock hinab und wurde tot aufgehoben. Da ging Paulus hinab und warf sich über ihn, umfasste ihn und sprach: macht keinen Lärm, denn seine Seele ist in ihm. Und er ging wieder hinauf und brach Brot, aß und unterredete sich noch lange mit ihnen, bis der Tag anbrach, und zog dann fort. Sie brachten aber den Knaben lebendig herbei und waren nicht wenig getröstet. Paulus befand sich auf der 3. Missionsreise und kam nach Troas. Es war eine kleine Hafenstadt im Nordwesten Kleinasiens, der heutigen Türkei, um die Gemeinde dort zu besuchen. Und sie waren zu 9 unterwegs, 7 Brüder sind schon vorausgefahren. Das wird uns in den Versen 4 bis 5 gesagt. Es begleiteten ihn aber bis nach der Provinz Asia Sophata von Beröa, von den Thessalonichern Aristarchus und Sekundus und Gaius von Derbe und Timotheus, aus Asia aber Tychikus und Trophimus. Diese gingen voraus und warteten auf uns in Troas. Und wenn es uns heißt, dann ist da auch von Lukas und Paulus die Rede. Also es waren bereits die letzten Tage. Also das heißt, sie sind für 7 Tage geblieben, für eine Woche. Es ist der letzte Tag angebrochen vor der Abreise. Und sie befanden sich im Obersaal, haben sich dort versammelt mit der Gemeinde. Obersaal, damit darunter haben wir den 2. oder 3. Stock eines normalen Hauses zu verstehen. so damals so gab. Man konnte über die Außentreppe hochgehen und der oberste Saal, das war so ein Aufenthaltsraum, vielleicht wenn man auch Besuch bekommen hat, war nicht immer so groß wie die Räume darunter, manchmal halb so groß. Also es war kein sehr großer Raum und darum können wir davon ausgehen, dass es eine etwas kleinere Gemeinde war, vielleicht 30, 50 Personen. Und es heißt, dass sie zusammenkamen, um das Brot zu brechen. Und der Begriff, der sich dahinter verbirgt, ist nicht ganz klar, ob sie da zu einem gemeinsamen Abendessen zusammengekommen sind, weil es ja auch immer wieder in diesen Versen erwähnt wird, dass sie gegessen haben und sie haben gegessen und also es war ein langer Zeitraum, wo sie damit auch immer die Zeit verbracht haben, unter anderem, oder ob es gleichzeitig vielleicht auch wirklich um das Mahl des Herrn ging. Jedenfalls hatte Paulus noch viel zu sagen und im Urtext steht das Wort Logos, das bedeutet, Paulus hat gepredigt, er hat das Wort Gottes verkündigt und es heißt, dass es spät wurde, bis Mitternacht und dann später noch bis an den Morgen und dann ist Paulus weitergezogen und ich muss sagen, immer wenn ich das so sehe, dann bewundere ich Paulus und auch die Gemeinde. Einmal die Gemeinde, dass die da so lange durchgehalten haben, die wollten nicht nach kurzer Zeit schon wieder alle nach Hause, sondern sie blieben die ganze Nacht. Und ich erinnere mich, dass ich auch gelesen habe von den alten Brüdern, dass das mal vorkam, gerade wenn man nicht wusste, ob man den Bruder noch einmal sehen wird. Und man wollte hören, was Gott auch durch diesen Bruder zu sagen hat. Und so ging es bis an den Morgen. Und so auch hier, man wusste nicht, ob man Paulus noch einmal sehen wird. Man war hungrig nach diesem Wort Gottes. Und ich bin auch von Paulus beeindruckt. Ich muss sagen, nach einer Stunde bin ich heiser. Der Paulus, der die ganze Nacht gesprochen. Und dann ist er im Morgen früh ist er auf und weitergezogen. Unglaublich. Nun, die Bibel, die ist kein Märchenbuch. Die ist auch kein Geschichtsbuch, wo uns einfach so ein bisschen Hintergrundwissen auch vermitteln soll, sondern es ist die Botschaft Gottes an uns. Es ist uns gegeben, um uns zu rufen, uns zu belehren, uns zu trösten, uns zu ermutigen, uns Wegweisung zu geben. Und darum hat auch alles im Wort Gottes eine Bedeutung für uns und ist wichtig für uns. Auch wenn wir viele Dinge manchmal gar nicht gleich sehen können. Aber mir wurde es wichtig, wie es hier so in einem Nebensatz heißt, in Apostelgeschichte 20, Vers 8, es waren aber zahlreiche Lampen in dem Obersaal, wo sie versammelt waren. Interessant, nicht wahr? Dass es so erwähnt wird. Lukas schreibt hier, vielleicht könnten wir sagen, ja, das ist halt der Lukas, dem war das halt irgendwie wichtig. Aber Lukas schreibt die ganze Apostelgeschichte. Als Petrus bei Cornelius war, da wird nicht erwähnt, dass da Lampen waren, ob viele waren oder wenig oder gar keine. Auch als Jesus sich mit den Jüngern im Obersaal versammelte, um die Füße zu waschen, das Abendmahl zu halten. Da steht auch nichts von Lampen oder von Licht. Aber hier wird es erwähnt. Und ich dachte so an den kleinen Samuel, wie der bei der Lade Gottes lag. Und dann heißt es so, dass die Lampe Gottes noch nicht erloschen war. Und das ist ja ein Bild auf etwas, das hat ja etwas zu sagen, das hat eine Bedeutung, eine tiefe Bedeutung und so auch diese Begebenheit hier, das ist als Bild für uns gegeben, damit wir daraus etwas entnehmen und lernen können. Und die Schrift, die verwendet ja Licht, Lampe für verschiedene Dinge, um sie näher zu beschreiben, vor allem Dinge, die mit Gott in Verbindung stehen, von dem es heißt, dass er selber das Licht ist. So heißt es in 1. Johannes 1, Vers 5. Das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm ist gar keine Finsternis. Genauso heißt es von Christus, seinem göttlichen Sohn, Johannes 1, Vers 9, das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Gott ist Licht, Christus ist Licht. Dann der uns oder vielen von uns bekannte Vers, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Das Wort Gottes ist ein Licht. Und wir erinnern uns, dass hier die Geschwister unter der Wortverkündigung saßen. Sie waren im Licht. Auch die Gerechtigkeit Gottes, die Erkenntnis, die Wahrheit wird mit Licht benannt. Psalm 43, Vers 3. Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten und mich bringen zu deinem heiligen Berg und zu deinen Wohnungen. Dann heißt in Epheser 5, Vers 8 von den Kindern des Lichts. Sollen wandeln als Kinder des Lichts. Also auch dieser Lebenswandel, dieser göttliche, wird als Licht bezeichnet. Und vor allem in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Dieses ewige Leben, Licht. Und wenn es von der Gemeinde in Troas heißt, dass sie sich im Licht versammelten, dann ist das ein Bild, das uns gegeben ist, um zu zeigen, sie standen in der Gegenwart Gottes. Sie standen unter Gottes Wort, sie gehörten ihm, sie waren Teil seines Leibes. Es war seine Gemeinde, sie hatten Leben aus Gott. Sie hungerten nach der Wahrheit, nach der Gerechtigkeit, nach Erkenntnis. Streckten sich danach aus und suchten danach, suchten diese enge Gemeinschaft mit Christus. Und sie scharten sich um das Licht, sie versammelten sich im Licht. Aber einer war unter ihnen, der das Licht nicht suchte. Er saß abseits am Fenster, Eutychus hieß dieser junge Mann. Und in den damaligen Häusern war es so, dass es pro Stockwerk maximal ein Fenster gab. Und dann war es ja auch so, dass man generell und vor allem beim Essen ja saß auf dem Boden oder vielleicht lag. Das Fenster war etwas weiter oben, also man konnte da nicht einfach so rausfallen. Sondern es zeigt uns, dass der junge Mann im Fenster saß. Es wird ja auch hier deutlich in diesem ganzen Abschnitt, also sozusagen auf der Fensterbank, auch wenn es so etwas damals noch nicht gab. Er saß im Fenster. Und Eutychus bedeutet übersetzt einer, der ein gutes Schicksal hatte. Vielleicht war das auch der Grund, warum er nicht ganz so den Hunger nach dem Wort Gottes verspürte. Vielleicht lebte er so, wie einer, der ein gutes Schicksal hatte. Ihm ging es gut, ihm mangelte es an nichts. Er hatte alles, was er brauchte, er war versorgt. Das Schicksal meinte es gut mit ihm. Und der Hunger war nicht so da, wie bei den anderen, die im Licht saßen. Und Paulus, er wird manches erzählt haben, auch was er erlebt hat, von seinen Erfahrungen, es war die dritte Reise, er hat schon manches erlebt, wird berichtet haben, von den Jüngern erzählt haben, von Christus, von seinem Leiden, seinem Sterben, seinem Auferstehen. Er war bewandert in der Schrift, er wird gezeigt haben aus dem Alten Testament, wie Christus da schon zu sehen ist und wie sich alles die ganzen Prophezeiungen erfüllt haben oder viele. Und dann dürfen wir nicht vergessen, es gab ja damals noch keine Schrift, kein Neues Testament geschriebenes in dem Sinne, wie wir es heute haben. Also kann es wirklich sein, dass man nicht interessiert sein konnte, nicht so gefesselt sein konnte? Also dieser junge Mann, der begab sich an den Rand und machte sich dort gemütlich. Gab es vielleicht draußen manches, was ihn ablenkte, was eine willkommene Abwechslung war zu dem, was Paulus sagte? Und dann wird er immer wieder zu Paulus geschaut haben und dann wird er rausgeschaut haben. Und so im Halbdunkel, da wurde er müde, schläfrig. Und dann heißt es, dass er in einen tiefen Schlaf sank. Und es wird erwähnt, dass er vom Schlaf überwältigt wurde. Und im Psalm 13, Vers 5 heißt es, dass der Feind ausruft, ich habe ihn überwältigt. Wir haben hier ein Bild auf jemanden, der nicht verlangend war, der eine falsche Einstellung zu dem Ganzen hatte und der über dem Ganzen dann einschlief, der die Gefahr unterschätzte und sich vom Feind überwältigen ließ. Heute gibt es auch manch einen, der die Versammlungen besucht, Gottesdienste besucht, Predigten anhört, vielleicht sogar liest. Auch Menschen, die wirklich eine Herzenserfahrung gemacht haben, Leben aus Gott empfangen haben. Und sie saßen im vollen Licht. Aber aus verschiedenen Gründen ist man mit dem Herzen abseits am Fenster gelandet. Sitzt nicht mehr im vollen Licht und befindet sich in großer Gefahr, auch wenn man das selber gar nicht so spürt, verspürt, nicht so sieht und sitzt so im Halbdunkel und es besteht die Gefahr, vom Schlaf überwältigt zu werden und dann auch zu fallen und zu sterben. Ich habe mich gefragt, was sind die Gründe, dass Menschen, die mal im Licht saßen, mit ihrem Herzen am Fenster landen. Und ich habe so 5 Punkte, die ich da erwähnen möchte. Einmal gibt es diese traurige Tatsache, dass Menschen durch andere an den Rand gedrängt werden. Meistens sogar durch solche, die im Licht sitzen. Also einmal Menschen, die vielleicht von außen kommen, die werden nicht angenommen, nicht aufgenommen, finden keinen Anschluss, werden nicht integriert, nicht willkommen geheißen, die sind neu, die sind anders, ich kenne sie nicht. Was für Motive wird er wohl haben? Und dann ist es so, dass wenn jemand Neues kommt, man hat immer so die Einstellung, also das ist kein Kind Gottes erstmal. Und dann schauen wir mal. Also da ist schon irgendwie diese erste große Hürde, auch den anderen überhaupt erstmal als Kind Gottes anzuerkennen. Weil vielleicht ist er ja ein Kind Gottes, hat Frieden mit Gott. Also Fremde, die an den Rand gedrängt werden und manchmal auch unabsichtlich. Gar nicht, dass man Böses einem will, aber ja, der ist halt fremd und irgendwie wird der andere ins Abseits geschoben. Und das kann gerade vorkommen in Gemeinden, die über lange Zeit auch durch Verwandtschaft zusammengewachsen sind. Und darum befinden auch wir uns in dieser Gefahr, dass Menschen, die kommen, dass sie an den Rand gedrängt werden, gar nicht aus böser Absicht. Und es ist für uns wichtig, wenn wir im Licht sitzen, die zu sehen, die am Rand sind, die an den Rand gedrängt wurden, und sie zu rufen in das Licht. Wir dürfen unsere Verantwortung nicht vergessen, die wir haben füreinander, auch für andere, die da vielleicht kommen, dürfen sie nicht vergessen. Es kommt auch vor, dass andere übersehen werden. Man wird einfach übersehen. Man ist so mit sich selbst beschäftigt, so auf sich selbst konzentriert, dass man gar nicht merkt, dass Menschen, die mal im Licht waren, sich langsam zurückgezogen haben. Zurückgezogen, bisschen ins Abseits und dann sind sie nicht mehr da.
dann sind sie nicht mehr da. Sind am Fenster gelandet, eingeschlafen, gefallen und keiner hat's gemerkt. Und man fragt sich, wie kann so etwas passieren? So etwas darf nicht passieren. Im Geschäftsleben heißt es so, wenn man einen Kunden verliert, ist es extrem schwierig, ihn wieder zurückzugewinnen. Das ist jetzt ein schlechtes Beispiel. Ich will eine Seele nicht mit einer Ware vergleichen. Aber Fakt ist, manch einer, der aus dem Fenster gefallen ist und fällt, und wenige, die wieder Hilfe finden und ins Licht kommen. Und darum gilt doch, solange jemand noch am Rand sitzt, diesen zu sehen, diesen zu rufen, sich um ihn zu kümmern, ihn zu beachten. Und der schlimmste Fall, wenn man jemanden absichtlich ans Fenster drängt, weil man den nicht mag, weil man den nicht akzeptiert, weil er anders ist, meinen Vorstellungen nicht entspricht, man trägt Verdächtigungen gegen den anderen im Herzen, verbreitet böse Gerüchte über den anderen, arbeitet gegen den anderen, verletzt den anderen. Und der andere in seinem Schmerz zieht sich zurück, landet am Fenster, kauert sich zusammen, beobachtet die, die im Licht sind. Und es entwickelt sich eine Abscheu gegen die, die da sitzen, gegen das Licht selbst. Es ist zu leicht, sich zu freuen, dass man selber im Licht sitzt und die nicht zu sehen, die abseits sitzen, sie vergisst. Und wir müssen uns fragen, was müssen wir ändern, was können wir ändern, was sollten wir ändern, damit so etwas nicht immer und immer wieder passiert. Wir können es nicht ganz verhindern. Aber so viel an uns liegt. Wir brauchen auf jeden Fall Gottes Hilfe. Wir sind Menschen, wir sehen nicht alles, wir können nicht alles erkennen und sehen und verstehen. Aber dass der Herr uns offene Augen schenkt, dass wir die Menschen sehen, die am Rand gelandet sind, dass er uns diese Liebe gibt, dass wir nicht so merken, ach ja, da ist einer so am Abseits und ja, möge Gott ihm helfen, sondern dass wir unsere Verantwortung spüren, die wir auch vor Gott haben, dass wir sehen, wie Christus auch gehandelt hat. Er hat nie jemanden absichtlich ins Abseits gedrängt. Alle, die zu ihm kamen, hat er angenommen. Er nahm sie alle an, er vergaß niemanden. Haben wir Raum in unseren Herzen für andere? Wir sollten diese Gnade und Barmherzigkeit anderen schenken, die wir selber erfahren haben. Wo wären wir, wenn wir zum Herrn gekommen wären und er hätte uns nicht angenommen, wenn er uns nicht gesehen hätte, wenn er gesagt hätte, du bist es nicht wert? Wir wären doch verloren alle Ewigkeit. Der zweite Punkt, Reize aus der Dunkelheit. Wir vergessen vielleicht, dass die Welt viel anzubieten hat. Und der Teufel, er zieht am Fenster vorbei und zeigt alle Reiche dieser Welt, die er anzubieten hat. Gefährliche Dinge, fremde, aufregende Dinge, aber gefährliche Dinge. Und wie ist das, wenn man am Fenster sitzt? Wenn man am Fenster sitzt, vielleicht heute auch so, ja, haben bestimmt heute schon mal rausgeschaut. Ist auch nichts Schlimmes. Wenn ich am Fenster sitze, schaue ich auch raus. Aber so ist es auch im Geistlichen. Wenn man da irgendwie am Fenster zu sitzen kommt, dann schaut man raus. Was gibt es da so alles? Was wird mir alles angeboten? Und der Feind, der nutzt diese Gelegenheit und fährt seine ganze Palette auf und sagt, schau, was ich dir alles anbieten kann. Und es ist Tatsache, dass wer sich am Fenster befindet, in viel größerer Gefahr ist, als wenn man mitten im Licht sitzt. Und die Welt, die zieht einen magisch an. Und würde man diesen Platz in der Mitte, im Licht suchen, im vollen Licht, da bliebe man von vielem verschont, vielen Versuchungen auch. Und wir können auch nicht Gott um seinen Schutz anflehen, wenn wir immer wieder absichtlich sogar diesen Platz am Fenster aufsuchen und uns selber in Gefahr begeben. Und der Feind, der zeigt uns allerlei und dann fängt man an zu träumen. Und dann fängt man an einzuschlafen. Und dann ist es nicht weit weg bis zum Fall und zum geistlichen Tod. Der dritte Punkt, ich habe es überschrieben, der gemütliche Platz. Ja, andere suchen so diesen Platz auf. Das ist ein gemütlicher Platz. Und wie ist es so oft? Wir sind doch so ungern irgendwo in der Mitte. Beim Fest, da sind wir gern direkt mittendrin, aber so vielleicht Gemeinde, so ja, dann vielleicht ein bisschen weiter außen, sagt man, komm, wir sitzen heute ein bisschen weiter außen. Also man ist nicht so gern so direkt in der Mitte, man fühlt sich unwohl, man fühlt sich beobachtet und es ist einfach nicht so gemütlich, man ist außen ungestörter. Und dieser junge Mann, der mag bei sich gedacht haben, ja, da so im Dämmerlicht, da im Fenster, das ist doch gemütlich. Nicht da auf dem Boden da liegen und sitzen und da abseits, da ist es doch ganz schön. Und Paulus, das, was Paulus redete, vielleicht war das zu tief. Es ging zu sehr in die Tiefe. Das war vielleicht zu anstrengend oder war es vielleicht zu langweilig oder zu lang. Und mit einem Ohr war er zu Paulus gewandt, mit dem anderen zur Welt. Und er konnte beides haben an dem Platz. Ein Bild auf ein geteiltes Herz. Halb da, halb da. Er wollte schon dazugehören, wollte ja auch selig werden. Aber er war mit seinem Leben ganz zufrieden. Es war einer, der ein gutes Schicksal hatte. Ich dachte so, haben wir vielleicht auch ein gutes Schicksal? Wenn wir so an Menschen denken, die vor uns gelebt haben, die an anderen Orten leben, wir müssen doch sagen, wir haben ein gutes Schicksal, was sich morgen ändern kann. Natürlich können wir immer ein Haar in der Suppe finden, natürlich. Es gibt auch manche Dinge, die nicht okay sind, nicht gut sind, aber im Großen und Ganzen ein gutes Schicksal. Kein Krieg, kein Hunger, keine Verfolgung. Und dann wird man satt. Irgendwie braucht man doch gar nicht mehr. Reicht doch. Dieser Platz am Fenster ist in unserer Zeit sehr begehrt. Und man hat den Eindruck, dass geradezu ein Kampf stattfindet um diese Plätze. Ja, man möchte nicht so im Licht sitzen. Ja, in der Finsternis will man auch nicht sitzen. Aber so im Halbdunkel oder Halblicht will man es auch nennen. Da gefällt es einem. Und wenn man sagen würde, du sitzt nicht im Licht, du sitzt abseits, da gibt es immer gute Gründe. Ich will nicht im Mittelpunkt stehen. Will nicht so fanatisch sein. Es ist ein Platz, da lässt sich's gut schlafen. Es ist ein Platz der Oberflächlichkeit, der Gemütlichkeit, der Trägheit, der Schläfrigkeit. Man zählt sich zu den Kindern Gottes, aber da ist kein Feuer da. Man sitzt lieber im Fensterrahmen. Man ist nicht voller Feuer, man ist nicht bereit, auch in die eigene Seele zu investieren, auch daheim zu forschen, im Wort Gottes, danach wirklich zu graben. Es ist kein Verlangen da. Kein Verlangen, den Willen Gottes zu tun. Man befindet sich in einem geistlichen Schlaf und die Gefahr ist groß, zu fallen. Und da muss eine Kleinigkeit geschehen, ein Windhauch, ein kleiner Stoß und dann fliegt man. Tod und viele für alle Ewigkeit. Dann viertens, Meiden des Lichts. Menschen, die sich aktiv, ganz bewusst vom Licht zurückziehen. Aus unterschiedlichen Gründen. Da gibt es einmal die sich nicht dazugehörig fühlen. Nicht, dass sie durch andere dahin gedrängt wurden. Das hatten wir schon. Aber sie fühlen sich, sind voller Zweifel, voller Unsicherheit, voller Schuldgefühle vielleicht auch. Und sie fühlen sich zur Gemeinde nicht so dazugehörig. Und sie sagen, nein, ich bin nicht wert, zu dieser Familie Gottes mich dazu zu zählen. Und wenn es darum geht, wer ist es wert, dann müssen wir sagen, keiner. Es ist ein Geschenk und wir müssen lernen, Geschenke anzunehmen. Und Gott, er hat uns geschenkt, Gnade, und wir dürfen es annehmen. Wir dürfen sagen, ja, wir dürfen uns Kinder Gottes nennen. Aber manche empfinden, so dieser heilige, gerechte Gott, ich kann ihn doch nicht meinen Vater nennen. Und man schaut die anderen an und hält sie alle für Engel und sagt, nein, dazu kann ich mich nicht zählen. Und man hört das Wort Gottes und sagt, ich kann dem nicht gerecht werden. Man zieht sich zurück vom Wort Gottes, von der Gemeinde, von den Geschwistern, von Gott selbst. Andere wieder fühlen sich von Gott verlassen. Man war im Licht, aber dann ist irgendetwas geschehen, ein Schicksalsschlag. Ein geliebter Mensch ist gestorben, Krankheit, Kämpfe, und man fühlt sich so, Gott hat mich verlassen. Und anstatt ihn zu suchen und nachzugehen und nach ihm zu fragen, zieht man sich zurück, enttäuscht von Gott. Andere ziehen sich zurück, weil sie voller Sorgen und Kummer sind, die das Leben mit sich gebracht hat. Und anstelle immer wieder ins Licht zu kommen, zu treten und es Gott abzugeben, hat man sich nach außen gezogen und versucht selber irgendwie damit fertig zu werden. Andere wieder ziehen sich zurück, weil sie Niederlagen erlitten haben. Wie ist das, wenn man eine Niederlage erlitten hat? Da schämt man sich. Ich kann doch nicht so vor Gott treten. Und die anderen, die wissen vielleicht davon. Und dann ist es mir so arg, dass ich kann doch jetzt nicht vor sie treten. Man traut sich nicht, ins Licht zu treten. Und man zieht sich nach außen. Aber je weiter wir uns nach außen bewegen, desto schwerer wird es, Sieger einzufahren. Wir müssen umgekehrt ins Licht kommen, ins Licht treten, im Licht bleiben, weil Christus der Einzige ist, mit dessen Hilfe wir Sieg haben können. Wenn wir nach außen gehen, ans Fenster, da werden wir Niederlage um Niederlage erleben. Es ist kein geeigneter Platz, um Siege zu erringen. Andere ziehen sich zurück, weil ihnen das Licht zu hell ist. Da ist vielleicht manches im Leben, wo nicht in Ordnung ist. Und das Licht hat nun mal die Eigenschaft, aufzudecken. Und anstatt zu sagen, Herr, danke, danke, dass du mich aufmerksam gemacht hast, danke, dass du mir zeigst, danke, dass du mich liebst und mir helfen willst, zieht man sich zurück. Man mag das Licht nicht. Als fünfter Punkt, die eigene Unzufriedenheit. Wenn Unzufriedenheit da ist, zieht sich manch einer aus dem Licht zurück. Vielleicht war Paulus zu scharf. Vielleicht hat er zu direkt geredet. Vielleicht wurde das Gewissen angesprochen und man wollte sich nicht durchleuchten lassen, nicht aufdecken lassen. Und dann hat man sich stattdessen geärgert, geärgert am Wort, geärgert an dem, der das Wort gebracht hat. Und man sitzt vielleicht im Gottesdienst, aber das Herz ist fern. Es ist irgendwo am Fenster. Aber es ist nicht so, dass Gott eine Strichliste führt und schaut, wer ist hier anwesend. Sondern wenn er schon eine Strichliste führen würde, dann würde er schauen, welche Seele ist anwesend. Und so kann es sein, dass das Herz gar nicht da ist, mit allen anderen Dingen beschäftigt, mit dem eigenen Handy vielleicht. Oder aber man ist gedanklich bei der Arbeit. Oder man zerpflückt das Wort, das man hört. Man sitzt mit dem Herz am Fenster und nicht im vollen Licht. Und wenn du keine Achtung vor dem Geist Gottes hast, keine Achtung vor dem Wort Gottes hast, keine Achtung vor den Boten Gottes hast, keine Achtung vor der Braut Christi hast, vor der Gemeinde, dann kannst du auch nicht sagen, dass du Achtung vor Gott hast. Das gehört doch zusammen. Das ist doch eins. Wenn es dich nicht verlangt nach dem Wort Gottes, dann sitzt du am Fenster und dort ist es kühl. Und die Kühle der Finsternis, sie greift nach deiner Seele. Komm doch ins Licht. Andere ziehen sich zurück, weil man von außen einfach besser beobachten kann. Wenn man so außen ist, wenn man so in der Mitte ist, ja, da kriegt man nicht viel mit, aber so außen am Rand, da kann man alles so beobachten. Und dann sieht man auch, was manches nicht in Ordnung ist und das müsste anders sein. Also am besten am Rand sitzen, hat man die beste Übersicht über alles. Und selbst kann man nicht beobachtet werden. Aber es heißt in 1. Johannes 2, Vers 9, wer sagt, dass er im Licht sitzt, da haben wir es wieder. Wer sagt, dass er im Licht ist und doch seinen Bruder hasst, der ist noch immer in der Finsternis. Zu diesem Punkt gehören auch Menschen, die der Meinung sind, dass sie genug haben. Sie brauchen das volle Licht nicht mehr. Das, was sie haben, das ist ausreichend. Man ist satt und wenn man satt ist, verlässt man den Tisch und setzt sich ans Fenster. Wir haben hier gelesen, dass sie sind zusammengekommen, um Nahrung zu sich zu nehmen. Sie haben gegessen, die natürliche Speise, auch die geistliche Speise. Aber Eutychus, er saß irgendwann mal nicht mehr, war genug, hat gereicht, satt geworden. Und so ist manch einer, der mit seinem Herzen den Tisch verlassen hat. Es reicht. Dieses Verlangen ist nicht mehr da. Dieser Hunger, diese Leidenschaft. Eine weitere Gruppe, die mir auch sehr am Herzen liegt, sind die, die fragen, wie weit kann ich noch vom Licht weggehen, um immer noch dazuzugehören? Wie weit kann ich gehen? Was ist noch alles erlaubt? Ist es erlaubt, Alkohol zu trinken? Ist es erlaubt, zu rauchen? Warum darf ich nicht in die Disco gehen? Wer sagt, dass ich keine weltliche Musik hören kann? Wo steht geschrieben, dass ich mir als Christ keine Tattoos stechen darf? Warum darf ich dieses nicht und jenes nicht? So provokante Fragen. Natürlich hat man hier keine Stelle, wo man aufschlagen kann und sagt, hier, da darfst du keine Tattoos stechen. Aber so provokante Fragen, warum sollte man das nicht machen dürfen und jenes nicht? Das interessiert doch Gott gar nicht, was für eine Musik ich höre und was für Filme ich schaue. Er ist doch an meinem Herzen interessiert. Oder da sind wir weit weg von der Wahrheit. Wisst ihr nicht, dass ihr ein Tempel Gottes seid? Gott möchte nicht Anteil in unserem Leben haben. Er will Mittelpunkt unseres Lebens sein. Er will uns mit allem, was wir sind und haben. Und da gibt es nichts in unserem Leben, was ihm gleichgültig ist. Er will in uns leben und durch uns leben. Und darum ist er auch an unserer Arbeit interessiert. Und auch an unseren Hobbys ist interessiert. An unserer Freizeit ist er auch interessiert. Man kann nicht sagen, 22,5 Stunden war ich ein vorbildlicher Christ. Und dann 1,5 Stunden schaue ich mir irgendeinen Horrorfilm an, wo die Seele belastet wird, wo man Albträume bekommt und sich selbst schadet. Das ist nur ein Beispiel. Und so stellt man Fragen und will darauf eine klare Antwort haben. Wo steht's geschrieben? Aber ich dachte, so provokantes Verhalten gab es schon immer. Eines Tages kamen die Pharisäer zu Jesus, um ihn zu versuchen, heißt es. Das ist eine Provokation. Und dann fragten sie, ist es einem Mann erlaubt, aus irgendeinem Grund seine Frau zu entlassen? Also sich scheiden zu lassen. Also das Herz dieser Pharisäer, das hatte nicht keine aufrichtigen Motive. Ihm ging es nicht darum, ja, wie kann ich jetzt leben, um Gott noch mehr zu gefallen? Was erwartet der Herr von mir? Und dann sagen sie ja, warum hat Mose befohlen, ja, einen Scheidebrief zu geben und sie zu entlassen? Dann sagt Jesus, Moment mal, nichts befohlen, gestattet, wegen eurer Herzenshärtigkeit. Das ist zugelassen, das ist was ganz anderes wie befohlen. Ein eigenes Thema für sich, aber Menschen sind so, sie suchen Schlupflöcher. Was kann ich noch tun oder wie kann ich das irgendwie umgehen, um doch noch dazuzugehören zum Licht? Und ich weiß nicht, das ist so eine Geschichte, ich weiß nicht, ob die wahr ist. Und zwar habe ich gelesen, wie die Maultasche entstanden sein soll. Na, wir Schwaben, wir kennen die Maultaschen. Und zwar war ja von der Kirche so, oder ist heute teilweise auch noch so, eine Fastenzeit. Und da durfte man kein Fleisch essen. Und dann angeblich ein Mönch aus Maulbronn, Kloster Maulbronn, weiß ich nicht, hat dann die Idee gehabt, Mensch, ich kann doch das Fleisch im Teig verstecken. Und dann sieht es ja keiner. Und Gott sieht es auch nicht. Aber Gott, wir können Gott nicht reinlegen. Wir können nicht austricksen irgendwie, dass wir doch noch zu unseren Zielen kommen. Und doch sind wir noch irgendwie im Licht. Gott hat es nicht gemerkt. Wie weit kann man gehen, um Gott immer noch zu gefallen? Das ist nicht die richtige Frage. Das sind nicht die richtigen Fragen. Dann heißt es, dass am Ende der Tage werden Spötter kommen, die nach ihren eigenen Lüsten leben. Dass wir doch nicht zu denen dazugehören. Die eigene Lust, das, was ich will, so wie ich es haben will. Und spotten auf der anderen Seite das Wort Gottes oder über andere. Wenn wir uns mit diesem allen beschäftigen, dann leben wir ein Leben, das Gott nicht haben will. Er will nicht, dass wir fragen, wie weit kann ich noch von dir weggehen? Wie würden wir uns als Vater fühlen, wenn mein Kind sagt, okay, du bist mein Vater, aber ich möchte, dass du möglichst weit weg von mir weg bist. Das tut doch weh. Der Vater will doch, dass wir die Nähe zu ihm suchen, dass wir alles, was wir tun, dass es ihn ehrt, dass es einander erbaut, dass wir ermutigt werden, dass meine Beziehung zum Herrn inniger wird und kräftiger, dass meine Seele erquickt wird. Jesus ist für uns gestorben, hat sein Leben für uns gelassen. Das, was ich tun möchte, ist das damit vereinbar? Dass er sein Leben dafür gelassen hat. Ich dachte in diesem Punkt auch an die Gemeinde an sich. Man sagt das so, eine Gemeinde drei Generationen erlebt, wobei Generation nicht Opa, Sohn, Enkel ist, sondern eine Generation so in dem Sinne, wie es in Josua, meine ich, heißt, dass es kam eine andere Generation, die Gott nicht kannte. Ja, das ist vielleicht der Opa, Papa, Sohn, vielleicht noch der Enkel, eine Generation und dann kommt eine andere Generation. Man sagt so, diese erste Generation, das sind die, die die Wahrheit gesucht haben. Die haben Hunger gehabt, die haben gekämpft dafür, die haben Opfer gebracht, die sind gestorben dafür. Die haben gegraben nach dem Wort Gottes, es hat sie gehungert und gedürstet. Sie haben die Gemeinde gebaut, haben Gemeinden gegründet, haben dafür große Entbehrungen und Opfer gebracht und sie sind gewachsen und Gott konnte sich durch Wunder und Zeichen dazu bezeugen. Vielleicht denken wir an unsere Urgroßeltern, Großeltern. Dann kommt eine andere Generation auf, die es bestrebt zu halten, was man hat. Kommt uns das bekannt vor? Halten, was man hat. Ja, wir haben die Wahrheit. Wir müssen das halten, festhalten. Es hat unsere Väter viel gekostet. Und dann kommt eine andere Generation, die nicht wissen, was es gekostet hat, die das nicht wertschätzen, was es gekostet hat. Es werden vieles wird in Frage gestellt, alles wird oberflächlicher. Es ist nicht so der Hunger da. Man versteht auch nicht, warum man um der Wahrheit willen überhaupt leiden sollte. Wie sind unsere Vorfahren überhaupt dazu gekommen, ihr Leben zu lassen und ihre Familie im Stich zu lassen? Gott weiß doch alles. Er hätte schon darüber hinweg gesehen. Haben die Familie im Stich gelassen? Hätten sie der Regierung gehorcht, dann wäre doch alles gut gewesen. Man ist nicht mehr bereit, für die Wahrheit zu kämpfen. Es gibt einzelne natürlich Ausnahmen, aber so eine Generation. Und wenn Gott Gnade schenkt, irgendwann mal gibt es wieder eine Generation, die versteht und begreift, was verloren gegangen ist. Und dann wieder von Neuem sucht, von Neuem kämpfen muss, Opfer bringen muss. Also, man war als Gemeinde mal im vollen Licht. Aber es kann geschehen, dass eine Gemeinde immer weiter aus diesem Licht heraustritt. So ins Halbdunkel. Und es kann sogar weitergehen. Offenbarung 3, Vers 2, werde wach. Und stärke das Übrige, das im Begriff steht zu sterben. Werde wach, wenn du in der Mauer sitzt, im Fenster. Und stärke das Übrige, das im Begriff ist zu sterben. Denn ich habe deine Werke nicht vollendet erfunden vor Gott. Herr, lass mich sein wie du. Lass mich leben, wie du es haben möchtest, lass mich dir ähnlicher werden. Zeige mir heute, was du von mir haben möchtest, was ich tun soll, was ich sprechen soll. Herr, gebrauche mich nach deinem Willen. Wenn dieses Verlangen da wäre, da würde manches anders laufen im persönlichen Leben. Auch als Gemeinde, wenn es mehr wäre, da würde aufblühen, da wäre Wachstum, da wäre Frucht. Liebe Seele, was ist deine Motivation fürs Gottdienen? Warum bist du heute hier? Warum dienst du Gott? Ich habe es vor ein paar Tagen gelesen im Internet und vielleicht bin ich da auch zu wenig unterwegs, aber wenn ich dann so etwas sehe, bin ich irgendwie froh auch wieder. Hat jemand gepostet, so sagt man ja, also hat es ins Internet geschrieben, ein Mensch, der sagt, ich bin ein Christ, ich bin ein Kind Gottes, hat so geschrieben, auf den Himmel kann ich gern verzichten, nur in die Hölle will ich nicht. Auf den Himmel kann ich gern verzichten, nur in die Hölle will ich nicht. Und so lebt man. Hauptsache es reicht, dass ich nicht in die Hölle komme. Aber so dieses Streben nach dem Himmel, nach Gott, nach dem Göttlichen, dieser Hunger, der ist nicht da. Reicht das aus? Wir haben als Jugend, glaube ich, ein Lied damals immer gesungen, für den Himmel möchte ich dich begeistern. Der Chor hat gesungen, ich lass dich nicht. Mein Verlangen geht nach dir. Schrecklich. Was Menschen schreiben und sagen und wie ihre Einstellung, ihr Herz ist. Sie sagen, sie wären Kinder Gottes. Liebe Seele, wo bist du? Bist du im vollen Licht? Oder ist deine Seele irgendwo abseits gelandet, am Fenster? Vielleicht denken wir, es ist doch kein Problem, am Fenster zu sitzen. Niemand konnte dem Eutychus sagen, du, das ist verkehrt, was du da machst. Aber die Frage an diesem Platz ist nicht, ob du einschläfst. Die Frage ist, wann du einschläfst. Vielleicht denkt man, ja, man muss nicht immer alles so schlecht sehen und so. Man muss sich mit positiven Gefühlen auf diese Fensterbank setzen. Wir sind auch alle erwachsen, wir sind alle groß. Wird schon nichts passieren, aber es ist nicht der Platz, wo Christus dich sehen will. Er will, dass du im vollen Licht bist. Und wenn wir außen sitzen, dann werden wir einschlafen und fallen und sterben. Und es ist so, ein Raubtier, ein Löwe oder ein Tiger, die reißen Beute, die sich am Rand befinden. Die schauen, wo so ein Tier so ein bisschen, ja, vor lauter Gras und irgendwo abseits gelandet und das wird gerissen. Das ist eine leichte Beute. Wir sind in dem Sinn Herdentiere, Schafe. Aber der Feind, er ist ein Raubtier mit tausenden Jahren Erfahrung. Er hat seine Methoden perfektioniert und er ist darauf aus, zu reißen und zu töten. Manch einer hat vielleicht die Gemeinde verlassen, weil er unzufrieden ist mit diesem, mit jenem. Ich sage auch nicht, dass alles gut ist, dass alles perfekt ist. Wir sind die perfekte Gemeinde und perfekte Menschen alle. Nicht, sind wir nicht. Bin ich nicht. Wir müssen uns prüfen, was Gott möchte, wie wir uns verbessern können. Wir müssen an uns selber arbeiten, vor allem ich. Aber man meint, irgendwo Zufriedenheit zu finden. Und man wird getrieben und getrieben und findet auch keine Zufriedenheit. Und es gibt Menschen, wenn ich sie so sehe, da frage ich mich, waren sie jemals glücklich? Wenn du am Fenster sitzt, komm doch ins Licht. Begreife, das ist kein guter Platz. Das ist ein gefährlicher Platz. Und ich weiß nicht, warum du dort vielleicht sitzt. Vielleicht bist du dahin gedrängt worden. Vielleicht hast du Zweifel. Und das hat dich dorthin getrieben. Manches, was du nicht verstehst. Kummer, Sorgen, dass du dich zurückgezogen hast aus diesem Licht, ins Abseits, dort gelandet bist. Vielleicht hast du dich abseits dorthin begeben, weil du das Wort hat dich so angesprochen und du hast gesagt, ich ertrage das nicht, ich will das nicht hören, dass du dich öffnen möchtest, es annimmst, dich heilen lässt. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch Unzufriedenheit, die dich dorthin getrieben hat. Aber komm doch wieder ins Licht. Lass dich doch rufen von Christus, von der Gemeinde. Komm wieder ins volle Licht. Suche diese Freude in Gott. Suche das Glück in Gott. Suche Frieden und Zufriedenheit für dein Herz. Suche dein Vertrauen in Gott, dass du wieder dahin kommst, wie der Psalmist gesagt hat, ich aber vertraue auf deine Gnade. Ich schaue nicht auf alles links und rechts und ich schaue nicht aus dem Fenster, sondern ich vertraue auf deine Gnade. Mein Herz soll frohlocken in deinem Heil. Ich will dem Herrn singen. Ich will dem Herrn singen, weil er mir wohl getan hat. Das erfahren wir nicht am Fenster. Das erfahren wir nicht irgendwo, wo es dunkel ist. Das erfahren wir im Licht, bei Christus selber. Was ist aber, wenn du eingeschlafen und tatsächlich gefallen bist? Eutychus, er war tot, aber für ihn gab es Gnade. Eine wunderbare Botschaft. Gnade, was keine möglich war, war Gott möglich und er gab Eutychus neues Leben. Und ich kann mir vorstellen, als es geschehen ist, die Geschwister, die waren alle erschrocken. Warum haben wir das nicht gesehen? Warum haben wir das unterschätzt, die ganze Situation? Warum haben wir ihn nicht beachtet? Und auf einmal war es geschehen, vielleicht hat manch einer es gesehen, hat es verharmlost. Ist nicht so schlimm. Und dann war er tot. Aber Gott sei Dank, er schenkte Gnade, als sie um sein Leben flehten, gemeinsam. Und dann kam Eutychus wieder ins Licht und sie waren getröstet durch ihn. Und dann können wir sicher sein, er hat sich nicht mehr ans Fenster gesetzt. So gibt es auch Gnade für dich. Wolle der Herr uns allen Gnade schenken, wenn du tot bist, dass du den Herrn suchst, dass deine Seele erfüllt wird mit diesem Licht, dass du im Licht wieder zu stehen kommst, in der Wahrheit Gottes. Und wenn du am Fenster sitzt, dass du diesen ernsten Ruf Gottes und der Braut hörst, die ruft, komm, komm ins Licht. Der Platz, wo du bist, ist so gefährlich. Und wenn wir im Licht sitzen, dass wir dieses Verlangen haben zu bleiben und dass wir diejenigen sehen, die abseits zu stehen gekommen sind, zu sitzen gekommen sind. Und dass wir selber immer wieder dieses Verlangen haben, dass wir brennen möchten für den Herrn, für sein Wort, für seine Wahrheit. Der Herr segne das Wort an uns. Amen.